Astronomie am Kepler. Herzlich willkommen zu Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz. Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in unserem Astronomieunterricht, den wir hier am Kepler Gymnasium haben. Mein Name ist Norbert Steinkellner und mein Team besteht wie immer aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie. Heute werden wir uns mit den beiden letzten verbliebenen Planeten beschäftigen, die wir noch nicht behandelt haben, nämlich Mars und Jupiter. Aber davor sehen wir uns wieder an, was sich in der Weltraumforschung Neues getan hat.
Space News!
Heute, wo wir das aufnehmen, ist der 18. März und heute ist irgendwie doch ein besonderer Tag in der Raumfahrt, zumindest für Suni und Barry. Genauer für den Suni Williams und den Barry Wilmore. Hat jemand eine Ahnung, wovon ich rede?
Das sind doch die zwei Astronauten, die auf der ISS gestrandet sind.
Ja, genau. Ich weiß nicht, wie viel von euch die Geschichte mitverfolgt haben. Vor 10 Monaten, also im Mai 2024, war eine Mission, die ein bisschen was Besonderes war, normalerweise einfach eine Crew-Mission zur Internationalen Raumstation, aber es wurde ein neues Raumfahrzeug ausprobiert, nämlich von der Firma Boeing, der Starliner. Und mit diesem Starliner sind diese beiden eben auf die Internationale Raumstation geflogen, um dort eine Woche zu verbringen, Experimente zu machen und dann eben mit diesem Starliner wieder zurückzufliegen. Und das blöde Ding ist oben verreckt. Also das hatte einfach Schäden. Sie waren froh, dass sie heil hinaufgekommen sind und es war nicht sicher, ob der Starliner den Rückflug überlebt oder ob er in der Atmosphäre explodiert und verglüht. Das heißt, die haben gesagt, bitte, das Risiko gehen wir nicht ein, bleibt inzwischen einmal oben, gliedert euch ein in die Crew der ISS und ihr fliegt zum Beispiel bei nächster Gelegenheit, versuchen wir euch runterzubringen. Sie haben die Boeing dann heil heruntergebracht. Ja, und heute, 10 Monate später, war es dann soweit, oder ist es soweit, sie dürften unterwegs sein, oder ich weiß nicht, ob sie schon gelandet sind jetzt oder ob sie noch erst abfliegen müssen. Auf jeden Fall, die Dragon ist oben, die üblicherweise, also von SpaceX eine Fähre, die üblicherweise jetzt diese Standardwechsel macht. Die Crew 10 ist oben angekommen, die Crew 9 kann endlich herunter und mit ihnen eben auch diese beiden, die eigentlich noch eine Woche hätte oben bleiben sollen. Bitte stellt euch das einmal vor, im Weltraum oben zu sein unter Schwerelosigkeit, das ist eigentlich eine gewaltige Belastung, auch eine körperliche Belastung. Es ist wahnsinnig ungesund, man hat wahnsinnigen Muskelschwund. Also egal, wie man auch trainiert, die Muskeln verlieren massiv an Masse, man wird schwächer, man ist unglaublich krankheitsanfällig, das Immunsystem wird kaputt. Ja? Und wenn man noch dazu gar nicht vorbereitet drauf ist, und dann ist man so extrem lange Zeit oben. 10 Monate ist auch wirklich für die Astronauten lange, länger als üblich. Üblich ist ein halbes Jahr, die waren 10 Monate oben. Dann ist das natürlich doch eine wilde Sache. Die haben ihren Humor aber behalten. Wie sie gefragt worden sind, ja, was sie jetzt dazu sagen, dass sie so lange Zeit oben geblieben sind, war die erste Meldung, beim nächsten Mal, wenn sie hinfahren zur Basisstation, werden sie sich besser überlegen, wo sie parken. Ja, wenn die für 8 Tage jetzt einen Parkschein gelöst haben, gell, und kommen 10 Monate später zurück, dann wird's teuer. Wird auch eine teure Reiserechnung. Ich weiß nicht, ob sie schon jetzt durchgerechnet haben, wie die Überstundenzuschläge jetzt ausschauen. Bei 10 Monate statt 8 Tage. Ich hoffe, es hat sich unten nicht auch jemand durchgerechnet und sie lassen sie abstürzen. Weil es sonst zu teuer wäre, keine Ahnung. Also hoffentlich kommen die beiden gut runter oder sind gut runtergekommen. Heute spät abends soll also die Dragon-Fähre hoffentlich sicher und wohlbehalten auf der Erde wieder ankommen. Also drücken wir ihnen die Daumen, dass sie gut ankommen und sich irgendwie in der Erdschwerkraft wieder zurechtfinden. Eines übrigens, nicht, dass ihr glaubt, jetzt, die haben jetzt nur oben 7 Tage gearbeitet und haben die restlichen fast 10 Monate frei gehabt, 9,5 Monate frei gehabt, sondern das waren schon zwei, also die beiden, die Astronautin und der Astronaut, die waren schon erfahrene Raumfahrer, die waren auch nicht das erste Mal auf der ISS und die haben sich dann recht gut in das Ganze hineinfügen können und haben dann ihre Aufgaben einfach aufgefunkt bekommen und haben als ganz normale Crewmitglieder dann oben arbeiten können. Also man hatte jetzt nicht irgendwelche Greenhorns raufgeschickt, die dann überhaupt keine Ahnung haben, was sie tun sollen oder sind auch keine Weltraumtouristen oder sowas. Also das waren schon erfahrene Leute, die dann auch ihre Forschungsarbeiten oben auf der ISS gemacht haben.
Ich muss jetzt auch noch unbedingt über ein neues Weltraumteleskop reden.
Vor 6 Tagen gab es einen Raketenstart, der eine ganz tolle Nutzlast in einen weiten Erdorbit gebracht hat. Hat da irgendwer was mitbekommen? Nicht, oder? Das ist komplett unterm Radar gelaufen. Es ist ein neues Weltraumteleskop in die Erdumlaufbahn geschossen worden, namens SpheRex. Also Sphere, so wie Kugel, und ein X hinten. Von dem hat man jetzt nicht viel gehört, oder? Da war nicht groß was in den Nachrichten oder dass man jetzt einen ORF-Beitrag gesehen hätte. Ganz kurz beim Start, der war dann schnell wieder vorbei. Auch nicht viel darüber, was das für eine Forschung sein soll. Also kein Damm-Damm wie beim James Webb Space Telescope zum Beispiel. Aber das ist ein extrem cooles Instrument, das darauf geschickt worden ist. So, SpheRex steht für Spektrophotometer for the History of the Universe, Epoch of Re-Ionization and ISIS Explorer. Ein unglaublich krampfhaft zusammengefügtes Akronym. Also man wollte ungefähr diese Sphere, diese Kugel drinnen haben als Wort. Warum? SpheRex macht was ganz Außergewöhnliches. SpheRex fotografiert quasi den gesamten Weltraum, die gesamte Kugel 4-mal durch. Und zwar nicht normale Fotos, sondern sie macht von jedem Punkt auf der ganzen Kugel, also vom ganzen Weltraum, von jedem quasi Fleck, von jeder Richtung ein Spektrum. Und die kleinsten Bildpunkte davon, das sind 6 Bogensekunden. Also eine Bogensekunde, noch einmal zum Erklären, wenn man so eine Kugel nimmt, einmal rundherum beim Kreis sind 360 Grad und ein einzelnes Grad ist schon eine ziemlich kleine Spalte davon und davon noch ein 60stel ist eine Bogenminute und davon noch einmal ein 60stel ist eine Bogensekunde und 6 Bogensekunden ist also ja ein 600stel von einem Grad, also ein ziemlich kleines Spältchen. Ja? Und genau so kleine Fleckchen, in das ist das Ganze unterteilt. Und SpheRex nimmt nicht nur da auf, wo man jetzt irgendwelche Sterne oder Galaxien nimmt, sondern auch den ganzen Raum dazwischen. Und es ist eine ziemlich spannende Konstruktion. Es ist erst einmal unterwegs auf einem polaren Orbit. Das heißt, das bewegt sich über Nord- und Südpol auf so einer polaren Flugbahn immer entlang der Lichtschattengrenze, immer entlang des Terminators, damit es immer die Sonne im Rücken haben kann, damit nie die Sonne aufs Instrument scheinen kann. Es schaut so ein bisschen aus wie eine kurze Eistüte, also es ist so konisch, wie eben so ein Kegel, so ein umgedrehter Kegel, mehrere Kegel ineinander. Das ist dafür da, dass man erst einmal die ganze Wärmestrahlung von der Sonne und übrigens auch die Wärmestrahlung von der Erde nicht zu den Instrumenten lässt, denn die müssen kalt sein. Es ist ein Infrarotteleskop. Es nimmt auf so zwischen 750 Nanometer, das ist gerade noch dunkles Rot, das wird man gerade noch sehen, bis zu 5 Mikrometer, also 5000 Nanometer, das ist schon ordentlich tief im Infrarot. Das wäre dann schon so mittleres Infrarot. Also ein Fernrohr fürs nahe Infrarot und die kurzen Wellenlängen, was also noch sichtbar ist und das nähere Infrarot, da muss der Detektor 80 Kelvin haben, also so minus 190 Grad ungefähr. Und bei den längeren Wellen, die müssen kälter sein. Und das darf nur 55 Kelvin haben, also so ungefähr minus 220 Grad. Und die haben aber kein Kühlmittel mit. Die machen das nur passiv. Das heißt, die schauen, dass diese Sonde, dass dieses Weltraumteleskop nur wenig Wärmeenergie von der Sonne aufnimmt, aber viel abstrahlt. Und dafür haben sie so quasi so eine Art Kühlrippen, so Radiatorrippen mit in diesen Kegel hineingebaut, damit es möglichst viel Wärme abstrahlen kann. Und damit reicht es, das ausreichend weit runterzukühlen. Das Ding hat überhaupt keine beweglichen Teile. Da muss sich nichts bewegen, da muss nichts aufklappen, da fährt nichts herum. Das ist ein fix starres Ding. Und das ist natürlich ganz gut, da kann wenig kaputt werden. Und das hat eine Missionszeit von ziemlich genau 2 Jahren. Wird in diesen 2 Jahren 4-mal den ganzen Himmel durchfotografieren. Auf eine ganz bestimmte Art und Weise eben jeden einzelnen Fleck am Himmel in 6 Bogensekundenflecken unterteilt und wird dabei ungefähr, man schätzt, 450 Millionen Galaxien aufnehmen. Und ja, die Kameras, das ist jetzt wirklich was ganz Spezielles. Also der Aufbau von dem Fernrohr, das habe ich mir angeschaut, das ist sehr speziell. Es wird erst, die Spiegel sind nicht groß, die man verwendet. Das ist kleiner als unser Spiegel in unserer Sternwarte. Der hat nur 20 cm Durchmesser. So ein 20 cm Spiegel. Der wird einmal 2-mal umgelenkt und dann wird er durch ein sehr spezielles Bauteil durchgeschickt, nämlich durch einen dichronischen Strahlenteiler. Habe ich vorher noch nie gehört. So ein dichronischer Strahlenteiler ist eine komische Art von Spiegel, nämlich kurze Wellenlängen werden an diesem Spiegel reflektiert und gehen in 3 verschiedene Detektoren, die für kurze Wellenlängen da sind. Aber lange Wellenlängen, für die ist das kein Spiegel, sondern ein Fenster. Also lange Wellenlängen können von dem Ding nicht gespiegelt werden und es geht einfach durch. Und die werden dann geteilt auf 3 andere Detektoren, die für die langen Wellenlängen zuständig sind. So, und ich weiß nicht, ob es CCDs sind, diese Detektoren, die haben jetzt besondere Filter drauf. Und jeder Detektor misst jetzt quasi die Helligkeit in einer anderen Farbe. Also, wenn man von Farben reden kann, das ist ja alles Infrarot. Aber immer laut aufgeteilt auf 102 verschiedene Wellenlängenbereiche, also quasi 102 verschiedene Farben, wird jetzt jede Stelle vom Himmel aufgenommen und das rattert so quer durch. Also einmal fällt das Licht auf den Pixel, wo man das Rote sehen könnte, dann haben wir den Infrarotteil und so weiter. Es wird von jedem Fleck des Himmels in diesem Zuge werden alle 102 Bilder aufgenommen, die möglich sind. Und man hat also die Helligkeit in 102 verschiedenen Farben, wenn man so möchte. Und wenn man das hat, dann hat man ein Spektrum. Also man hat die Helligkeit in 102 Abstufungen in einem bestimmten Wellenlängenbereich. Und sowas ist ein Spektrum. Was kann man mit einem Spektrum alles rausfinden? Ja, zum Beispiel, wie sich die Galaxie bewegt. Wenn sich die schnell von uns wegbewegt, ist die rot verschoben. Also man kann damit großartig messen, wo sind zum Beispiel diese Galaxien, die man da beobachtet. Wie weit sind die weg aufgrund der Rotverschiebung, die man messen kann. Je weiter eine Galaxie weg ist, desto größer ist diese Rotverschiebung. Also desto mehr ist die Wellenlänge in die Länge gezogen. Einfach nur aufgrund der Entfernung. Das liegt daran, dass das Universum ausdehnt. Und wenn der Galaxie weiter weg ist, dann gibt es halt mehr Raum dazwischen, der sich ausdehnen kann. Und dann scheint die Galaxie sich schneller wegzubewegen. Weil bei der Ausdehnung vom Weltraum, vom Universum, da dehnt sich ja nicht außen das Universum aus, sondern es dehnt sich ja jedes einzelne Stück des Universums aus. Wenn was doppelt so weit weg ist, gibt es doppelt so viel Raum dazwischen, der sich ausdehnen kann. So kann man die Rotverschiebung eben als Maß dafür nehmen, wie weit was weg ist. Gut, wir kriegen also von jedem 6 Bogensekunden kleinen Würfel, kann man nicht sagen, Quadrat am Himmel. Also man kann den ganzen Himmel in 6 Bogensekunden Quadrate aufteilen und kriegen von jedem einzelnen dieser 6 Bogensekunden Quadrate, was wirklich ein kleines Futzerl ist, ein ganzes Spektrum. Überall, vom ganzen Himmel, 4-mal durch, damit man dann die Fehler noch rauskorrigieren kann. Was kann man damit jetzt anfangen? Was? Und das steht auch im Namen. Spektrophotometer, das ist das, was gemacht wird. Man macht das Spektrum nur aus den Helligkeiten bei verschiedenen Farben. Photometer. For the history of the universe. Wir können daraus was über die Geschichte des Universums lernen. Und zwar über einen ganz, ganz entscheidenden Punkt. Über die kosmische Inflation. Kosmische Inflation. Was war das nochmal?
Ist das die Ausdehnung des Universums?
Es ist nicht die normale Ausdehnung des Universums, sondern eine ganz bestimmte Phase davon.
Die kosmische Inflation war genau die Zeit von der Anfangsphase des Universums, als es sich rasant ausdehnte.
Ja, und das ist eigentlich nur zurückgerechnet. Also das ist quasi, manche sagen, das ist das, was beim Urknall geknallt hat. Wir haben also ganz am Anfang des Universums, damit unser Universum so ausschauen kann, wie es jetzt ausschaut, eine Phase, wo sich extrem, extrem schnell ausgedehnt hat. Von der Größe kleiner als ein Atombaustein zu so groß wie ein Fußball. Ja, Fußball ist nicht so groß, aber ein Elementarteilchen hat 10 hoch minus 15 Meter. Also das ist um einen Faktor 10 hoch 15, 10 hoch 16, 10 hoch 20 Größe geworden. Also ungefähr so, wie wenn jetzt ein Fußball in einem Moment so groß wie die ganze Galaxie werden würde. So ein Abstand ist es. In extremst kurzer Zeit. Und es gibt verschiedene Modelle dieser Inflation und man weiß nicht, welche stimmt. Aber diese verschiedenen Modelle der Inflation führen zu etwas verschiedenen Verteilungen der Galaxien im Universum. Und genau diese Verteilung der Galaxien im Universum, die kann jetzt Spherex über diese Messungen bestimmen. Wir kriegen sozusagen eine 3D-Karte der Verteilung der Galaxien im Universum durch diese Spherex-Daten. Und das ist ziemlich cool. Also das ist eine Nobelpreisgeschichte, wo man entscheiden könnte, hat es eine Inflation gegeben und welche. Und das könnten prinzipiell die Spherex-Daten entscheiden. Darum ist es ganz interessant, dass das eigentlich nicht so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Das ist eine absolute Top-Forschung. Und das ist nur einen Bereich. Also nicht nur, dass wir uns die großräumige Struktur vom Universum anschauen können. Es kommt dann auch dazu, Epoch of Reionization. Die Epoche der Reionisierung. Reionisierung, das heißt, da geht es im Grunde darum, dass sich Sterne und Galaxien gebildet haben und diese Strahlung der Sterne wieder dafür gesorgt haben, dass die Atome wieder in ihre Bestandteile aufgebrochen sind. Da hat es ja zuerst die Phase gegeben, wo alles ionisiert war im Universum, weil es so heiß war. Dann kam die Phase, wo sich die ersten Atome gebildet haben, weil die Protonen die Elektronen einfangen konnten. Dann gab es also dieses kosmische Hintergrundleuchten plötzlich. Da ist die Hintergrundstrahlung entstanden. Dann gab es viele Atome, ganze neutrale Atome im Universum. Und dann sind die ersten Sterne gekommen und Galaxien. Und die haben mit ihrem Licht die Atome wieder zerschossen in ihre Bauteile. Also wieder getrennt, dass wieder viele einzelne Teile herumgeflogen sind, weil ja eben Licht so viel Energie hat, dass sie eben Atome dissoziieren kann, also in ihre elektrischen Bestandteile wieder zerlegen kann. Und dann haben wir wieder ionisierten Wasserstoff, also freie Protonen, die herumfliegen, freie Elektronen, die herumfliegen. Das nennt man die Phase der Reionisation. Ja, und wenn man jetzt nicht nur die Sterne und Galaxien aufnimmt, sondern jeden Fleck am Himmel und ein ganzes Spektrum davon macht, dann kriegt man nicht nur das Licht der Sterne und Galaxien, sondern kriegst auch so quasi dieses diffuse Licht, dieses Hintergrundleuchten, wenn man so möchte, was insgesamt im Universum da ist. Also da, wo halt früher irgendwann einmal Galaxien und Sterne waren, die man dann nicht mehr sieht, gestreutes Licht und so weiter. Also da geht es jetzt nicht um die kosmische Hintergrundstrahlung, das sind Mikrowellen, sondern da geht es um das infrarote Licht oder sichtbares Licht, ursprünglich sichtbares Licht, das so einfach diffus so im Universum herumsaust. Und dieses Hintergrundlicht wird bei so einem Survey mit aufgenommen. Da wissen wir also endlich, was haben wir denn so für ein Hintergrundleuchten im Universum und kann aus daraus wieder Rückschlüsse ziehen, wie viele Galaxien es eigentlich einmal gegeben haben muss, die wir so jetzt nicht mehr sehen. Aus der Menge von Licht, die da daherkommt. Und der letzte Punkt, ISIS Explorer. Das ist jetzt was völlig anderes, was aber das Instrument einfach kann. Das ist so quasi ein Nebeneffekt, den es mitnehmen kann. Nämlich in diesen Wellenlängen von ein paar Mikrometer, in diesem nahen Infrarot, kann man extrem gut diese großen Molekülwolken in unserer eigenen Galaxie untersuchen. Also diese Riesenmolekülwolken, die Giant Molecular Clouds, aus denen, ja, wenn sie zusammenfallen, Sterne entstehen können, Sternhaufen entstehen können, da ist viel Gas und Staub drinnen. Und uns interessiert jetzt vor allem das, woraus spannende Planeten werden können. Also, wie viel Wasser ist denn in diesen Wolken drinnen? Wie viel Kohlenstoffverbindungen sind in diesen Wolken drinnen? Wie viel organische Moleküle haben sich da schon gebildet und welche? Das alles kann mit diesem groben Spektrum, das Spherex machen kann, herausgefunden werden. Und Spherex macht es eben nicht nur für eine bestimmte Region in unserer Galaxie, sondern eben für den ganzen Himmel, für die ganze Kugel. Das wird ziemlich coole Forschung abwerfen. Also wir werden sicher im Laufe der Jahre, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, hoffentlich den einen oder anderen Datensatz in den Medien sehen oder in einem Forschungspaper, was Spherex alles herausgefunden hat. So, jetzt habe ich vor lauter Begeisterung über diese Mission fast nicht mehr zu reden aufgehört. Dabei wollen wir eigentlich ja mit dem Planetenhüpfen weitermachen, so heißt ja auch die Folge. Vorletzte Folge haben wir ja damit begonnen und über Venus, Saturn, Uranus und den geheimnisvollen Planet X gesprochen. Letzte Folge waren dann Merkur, Neptun und unser eigener Heimatplanet, die Erde, dran. Und diesmal machen wir die Planetenrunde voll. Legen wir los.
Also ich habe den Planeten Mars. Der Mars ist nach dem römischen Gott Mars benannt, der im Griechischen Ares heißt. Der Mars ist Gott des Krieges, wobei im Krieg ja auch viel Blut vergossen wird. Und Blut ist ja rot und der Mars ebenfalls. Und deshalb hat der Mars seinen Namen so bekommen. Der Mars ist circa 1,5 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Wir wissen, eine astronomische Einheit ist von der Erde zur Sonne. Und das entsprechen circa 227,9 Millionen Kilometer. Ja, genau. Die erste Raumsonde, die zum Mars geflogen ist, war im Jahr 1965. Das war die Mariner 4 von der NASA. Die hat die allerersten Bilder vom Mars gemacht. Danach kam die allererste Landung von einer sowjetischen Sonde, die Mars 1. Die hat allerdings nur 20 Sekunden dort überlebt und danach ist der Kontakt abgebrochen.
Oh, es gibt viele Sonden, die beim Mars, zur Mars-Missionen gescheitert sind. Also da ist die 20 Sekunden tatsächlich, was senden, ist ja eigentlich ein Riesenerfolg im Vergleich zu, ach Gott, da gibt es so viele, die einfach nur zerschellt sind und das ist ja gar nicht so lange her.
Ja, genau. Und die erste voll funktionsfähige, die es dann wirklich geschafft hat, war dann 1976. Zum Aufbau vom Mars, also der Mars hat circa einen Durchmesser von 6800 Kilometer. Das ist in etwa halb so groß wie die Erde und hat circa ein Zehntel von der Masse von der Erde. Zum Aufbau vom Mars, also der Mars ist aufgebaut in einer Kruste, in einen Mantel und einen Kern, wobei der Kern aus Eisen, Schwefel und Nickel besteht. Und bei der Atmosphäre vom Mars, die ist sehr dünn und besteht hauptsächlich aus CO2, also Kohlenstoffdioxid, und das zu ca. 95%.
Reicht aber trotzdem für Stürme, gell? Also am Mars kann es ganz schön wilde Stürme geben, wo man dann von den Marsstrukturen, da gibt es ja doch so Strukturen, wo es dunkler ist und heller ist und so, überhaupt nichts mehr sieht. Da ist es nur mehr eine orange Masse, wenn man ins Fernrohr reinschaut und den beobachten will. Ist dann furchtbar langweilig. Die können auch ganz schön lang dauern, diese Marsstürme. Also obwohl das eine dünne Atmosphäre hat, ist nicht sogar einmal ein Hubschrauber durch die Gegend geflogen.
Ja, da war was.
Ja, nämlich bei wie Perseverance, also dieses Mars-Laboratorium gelandet ist, hatte der eben diesen Mini-Hubschrauber Ingenuity dabei. Da wollten sie nur probieren, ob es vielleicht geht, dass da was fliegen kann, weil doch die Atmosphäre so dünn ist. Und man hat es dann wirklich geschafft, dass der statt ein, zwei Flügen 100 Flüge oder so gemacht hat. Eine ziemlich coole Sache. Der ist dann oft so vorausgeflogen und hat die Gegend erkundet, wo eben der Perseverance, dieses Riesen-Mars-Laboratorium, so schwer wie ein halbes Auto, eben weitergefahren ist, gemessen hat. Und es hat ziemlich lange, ziemlich cool funktioniert. So cool, dass sie jetzt bei der Mission, die zum Titan fliegen wird, auch statt eines Bootes, das war vorher die Idee, doch einen Oktokopter, glaube ich, mitnehmen und durch die Gegend fliegen werden. Aber gut, Titan hat schon eine richtig fette Atmosphäre. Das ist ja der Saturnmond, dessen Atmosphäre die 1,5-fache Dichte von der Erdatmosphäre hat. Da geht's locker. Was ist jetzt der Grund dafür, dass der Mars so rot ist? Ist er schüchtern?
Nein, der ist nicht schüchtern, sondern es liegt daran, dass man auf dem Mars Rost gefunden hat.
Ja, und da gibt es sogar neue Erkenntnisse dazu. Dieser Rost, das ist nämlich nicht ein gewöhnlicher Rost, den man vermutet hätte, der Hämatit heißt, also das übliche Eisenerz auch zum Teil, also der Erzberg bei uns in der Steiermark schaut auch ganz so rötlich aus, sondern es ist eine spezielle Form des Rostes, ein Hydrat, das eigentlich nur entsteht unter Wasser. Das heißt, nachdem am ganzen Mars dieses Rot zu finden ist, dieser Rost zu finden ist, heißt das, dass auch einmal wirklich große Teile vom Mars tatsächlich, so wie man schon öfter vermutet hat, von Wasser bedeckt gewesen sein müssen. Jetzt haben wir endlich wieder einen recht validen Nachweis, dass das stimmen muss, dass der Mars einmal zu einem sehr großen Teil, zumindest von einem flachen Ozean, bedeckt gewesen sein muss. Und der Mars ist leider zu klein von seiner Schwerkraft her, und auch nicht geschützt von einem Magnetfeld, sodass das ganze Wasser so dann nach und nach in den Weltraum entkommen ist und jetzt ist er trockener Planet. So, jetzt auf zum König der Planeten.
Den Jupiter. Jupiter ist der Göttervater. Deswegen wurde Jupiter auch so genannt. Es ist der größte Planet, Göttervater. Es ergänzt sich.
Ja, wusste man zwar damals noch nicht, aber den hellsten und strahlendsten haben wir natürlich nach der Liebe benannt. Und gleich der Nächste, der so ruhig dahin zieht, das war dann eben der Göttervater, der Herrscher.
Genau. Er ist ungefähr 778 Millionen Kilometer, also ungefähr 5,2 astronomische Einheiten entfernt und hat eine Umlaufzeit von ungefähr 12 Jahren.
Der Jupiter ist mit einem Äquatordurchmesser von 143.000 Kilometer der größte Planet in dem Sonnensystem. Der Jupiter ist um 318 Mal schwerer als die Erde. Und auch zum Vergleich, Jupiter ist insgesamt 2,5 Mal so massereich wie allen sieben anderen Planeten des Sonnensystems zusammen.
Das heißt, es steckt 2,5 Mal so viel Masse wie Jupiter, Uranus, Neptun und alle inneren Planeten zusammen. Das heißt, man könnte sagen, eine wesentliche Masse im ganzen Planetensystem ist eigentlich der Jupiter alleine. Wo die anderen Planeten stehen, ist eigentlich relativ wurscht.
Aber im Vergleich zu der Sonne ist der Jupiter trotzdem deutlich kleiner. Ich weiß nicht mehr, wie viel, aber die Sonne ist noch deutlich, deutlich mächtiger als der Jupiter.
Ja, die Sonne hat so 333.000 Erdmassen, eine Zahl, die man sich super merken kann. Genau, 333.000 Mal so schwer wie die Erde. Das heißt, wenn der Jupiter ungefähr gut 300 Mal so schwer ist wie die Erde, dann hat er ein Tausendstel von der Sonnenmasse. Also immerhin, ne, ein Tausendstel von der Masse der Sonne. Ist jetzt nicht nix. Also Sterne sind halt wirklich groß und schwer.
Ja, und noch weiter, die Rotationsdauer, also ein Tag in Jupiter, dauert 9 Stunden und 55 Minuten.
Das ist ja wahnsinnig schnell und das noch dazu bei so einem riesigen Planeten. Hat das irgendeine Auswirkung?
Durch die schnelle Drehung kann man sehen, dass der Jupiter an den zwei Polen zusammengepresst ist. Dadurch ist der Durchmesser zwischen den Polen weniger als der Durchmesser bei den Äquatoren.
Ja, also wie gesagt, er dreht sich ja in 10 Stunden pro Tag um sich selbst herum. Dementsprechend wirken da immense Kräfte. Er schaut aus wie eine Frisbee praktisch.
Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der ist schon ziemlich zusammengequetscht. Also wenn man ihn auch sieht, sieht man deutlich, das ist überhaupt keine Kugel, sondern der schaut schon ziemlich wie ein quergelegtes Ei aus.
Genau. Nun zur Atmosphäre. Die Atmosphäre besteht größtenteils aus Wasserstoff und Helium. Es bestehen kleine Anteile von... Achso, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben.
Der Jupiter hat 95 Monde sowie ein nicht so stark ausgeprägtes Ringsystem. Also nicht so stark ausgeprägt wie zum Beispiel bei Saturn.
Und ja, ich glaube, die Ringe beim Jupiter, die haben wir erst auf Sondenmissionen gefunden, oder? Die kann man ja von der Erde so mit Fernrohren gar nicht sehen.
Ja, und die Oberflächentemperatur beträgt minus 108 Grad Celsius, also deutlich kälter als auf der Erde.
Es ist immer die Frage, was ist denn bei so einem Gasplaneten wie der Jupiter, ist eigentlich eine Oberfläche?
Das ist der Druck in der Atmosphäre wie auf der Erdoberfläche.
Genau da, wo das ist, dann sagt man einfach, da ist die Oberfläche.
Wo wir schon mal bei der Atmosphäre sind, da gibt es ganz viel Wasserstoff und Helium und ganz kleinen Anteil an Methan und Ammoniak. Und da gibt es auch viele Bänder und Wirbel, also so starke Winde von Ost nach West, so mit 300 km/h. Und es gibt so viele helle Winde, die bestehen hauptsächlich aus Ammoniakeis. Und es gibt dunklere, die könnten sogar aus Phosphor, Schwefel oder sogar Kohlenwasserstoffen bestehen. Und diese Wolken sind aber nur der Beginn des ganzen Jupiters, denn je tiefer es geht, desto mehr würde man sehen, dass das Gas eher flüssig wird. Und wenn man noch weiter in den Jupiter reingeht, da findet man sogar Wasserstoff, der Elektrizität leiten kann. Und deswegen wird dieser Wasserstoff auch metallisch genannt.
Es wird auch vermutet, dass es einen festen Kern gibt, wobei man sich da nicht sicher ist. Wenn es einen gäbe, würde dieser aus Metall und Gesteinen bestehen.
Ja, irgendwie ist es ja logisch. Irgendwie muss dieser ganze Haufen aus Wasserstoff und Helium, das sind ja sonst eigentlich Gase, die im frühen Sonnensystem unterwegs waren, die müssen ja irgendwie dann von irgendwas aufgesammelt worden sein. Also muss es ja irgendeine Schwerkraft gegeben haben, die die zusammengesammelt hat. Und dass es so eine Gaswolke ganz alleine macht, das ist eigentlich voll unwahrscheinlich. Es ist viel wahrscheinlicher, dass man eben so einen Felskern hat, auf der quasi das Gas aufgesammelt und immer größer und größer geworden ist und das eben dann der Jupiter geworden ist.
Nun war es das mal mit dem Jupiter selbst, denn er ist nicht alleine, sondern hat, wie bereits von David erklärt, 95 Monde. Und davon gibt es nämlich vier sehr wichtige, und zwar die galileischen Monde, Io, Europa, Ganymed und Callisto.
Jetzt erzähle ich euch etwas über Erforschungen mit den Raumsonden. Wenn Leute sich fragen, was der Unterschied zwischen einem Satelliten und einer Raumsonde ist, und zwar der Satellit dreht sich um die Erde, also und Raumsonde verlässt die Erde und geht ins All und erkundet andere Planeten. Die erste Raumsonde, die am Jupiter vorbeiflog, heißt Pioneer 10. Dies war im Jahr 1973, also schon mehr als 50 Jahre her. Genau ein Jahr später, also 1974, kam Pioneer 11 an die Wolkenobergrenze des Jupiters heran. Auch nennenswert ist Galileo, der erste Orbiter um Jupiter. Also
die sind dann rundherum geflogen. Die Pioneer, glaube ich, sind ja beide nur vorbeigeflogen jeweils.
Ja. Diese umkreiste Jupiter mehrere Jahre lang, ich glaube 6 bis 7 Jahre, also eine sehr lange Zeit. Und vor ungefähr 10 Jahren begab sich die Sonde Juno auf dem Weg zum Jupiter. Und nach 5 Jahren, am 4. Juli 2016, schaffte es Juno auch in den polaren Orbit von Jupiter einzuschlagen.
Ja, die ist ja immer noch aktiv und von Juno findet man, glaube ich, auch viele ziemlich coole Bilder vom Jupiter. Schau dir das vielleicht einmal an, da kannst du es einfach googeln. J-U-N-O, Jupiter in eine Suchmaschine eingeben, auf Bilder klicken und da wird man ziemlich schnell ziemlich viele coole Bilder vom Jupiter finden. Ja, wir sind natürlich immer froh, wenn uns die Sonden gerne und bereitwillig ihre Daten schicken. Das tun ja nicht alle immer so. Habt ihr gehört, die Voyager-Sonden mussten jetzt wieder, man musste einige Instrumente abschalten, damit die restlichen Messinstrumente, ich glaube 3 Stück, damit man die noch eine Zeit lang am Leben erhalten kann. Man will unbedingt, dass sie über das Jahr 2030 noch irgendwelche Daten von den Voyager-Sonden bekommen. Und es ist nur gegangen, nachdem man quasi alles andere abgeschalten hat und nur mehr 3 Instrumente laufen lässt. Die Voyager-Mission ist einfach viel zu cool, dass man möchte, dass man damit ein Ende machen müsste. Lieber 3 Instrumente, die noch bis in die 30er Jahre laufen, als 5 oder 6, bei denen man dann nach 2, 3 Jahren sagen muss, ja, Voyager ist nach dieser langen Zeit, nach diesen bald 50 Jahren jetzt doch vorbei. Damit sind wir jetzt am Ende unserer Folge 32 von Astronomie im Kepler. Wir freuen uns, dass du uns wieder zugehört hast. Und wenn es dir gefallen hat, erzähl wieder anderen, dass es diesen Podcast gibt. Schreib uns einen freundlichen Kommentar. Und wenn du uns abonnierst, gut bewertest und wo immer du diesen Podcast hörst, auf Spotify oder YouTube, vielleicht ein paar Worte hinterlässt für uns, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber. Weiteres Material übrigens zu den Themen findest du wie immer auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast, da findest du eine lange Liste mit allen Shownotes von allen Folgen. Kommentare, Fragen und Themenwünsche kannst du uns auch gerne schicken, zum Beispiel via E-Mail an keplersternwarte@gmail.com oder auch auf unseren Social Media Accounts. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Blue Sky, wir haben auch einen Facebook-Account. Alle Links dazu findest du in unseren Shownotes. Verpasse nicht unsere nächste Folge, in der wir an die Ränder, an die Grenzen unseres Sonnensystems gehen werden und einen Blick auf die Zwergplaneten werfen und was noch dahinter ist. Damit also bis zum nächsten Mal bei
Astronomie